Mit dem heutigen Gottesdienst schließe ich das Thema über Vergebung und Versöhnung erst einmal ab. Beim ersten Teil der Versöhnung, also bei dem letzten Gottesdienst, wurde deutlich, dass Gottes Absicht nicht nur die Vergebung, sondern auch Versöhnung ist. Jesus ist für die Schuld der ganzen Menschheit gestorben, aber nur der, der die Versöhnung auch wirklich annimmt. Nur der kann davon profitieren. Nur der, der darin bleibt, nur der wird auch mit Gott versöhnt bleiben. Trotzdem ist diese Versöhnung nicht in unser Belieben gestellt. Wem seine Schuld vergeben wurde, wer die Versöhnung mit Gott erlebt hat, der kann es genauso wenig ablehnen, sich mit seinen Mitmenschen zu versöhnen, wie wir als Christen Vergebung ablehnen können. Und trotzdem kommt genau das vor. Jesus bringt beide Sachen in einer ganz bekannten Geschichte zusammen. Ich lese aus Lukas 15 die Verse 20 bis 32. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Vor allem der letzte Teil dieser Geschichte bringt unser Dilemma heute sehr, sehr gut zum Ausdruck und deckt unsere Schwächen auf. Vergebung, wenn uns jemand darum bittet, ist meistens okay, aber Versöhnung? Die muss sich doch der andere verdienen, oder? Schließlich geht es ja nicht nur darum, dass man sich nach längerer Zeit einmal wieder sieht, sondern es liegt ja Schuld dazwischen. Schuld zwischen meinem Bruder, meiner Schwester und mir. Das kann man doch nicht einfach so vergessen oder unter den Teppich kehren. Das wäre doch absolut ungerecht. Diese Woche, die meisten von euch oder einige von euch wissen es zumindest, ist meine Schwiegermutter gestorben, also die Mutter von Heike, die zumindest nach meinem Wissen nie akzeptiert hat, was sie eigentlich alles angestellt hat. Ich habe ihr zwar vergeben, aber zur Versöhnung ist es leider nie gekommen. Bisher hat mich das offen gestanden nicht viel gestört, aber ganz ehrlich, es fängt an, mich zu belasten. Weil ich es jetzt nicht mehr kann. Zu spät. Versöhnung ist nicht immer gerecht. Schuld wird nämlich vergeben. Und wenn es um Schuld geht, ist das ja so eine Sache. Der ältere Sohn aus der Geschichte Jesu, der wird sich nicht darüber beklagt haben, dass er das doppelte Erbe bekommen hat. Das gehört sich so für den älteren Sohn. Das ist sein Recht. Das war eben damals so. Nur, dass sein kleiner Bruder die Frechheit besitzt, zurückzukommen, nachdem er sich sein ganzes Erbe hat ausbezahlen lassen, nachdem er alles, was er bekommen hat, was ihm zustand, auch verprasst hat, nichts mehr davon übrig ist, nachdem er sich komplett von seiner Familie verabschiedet hat und weg war. Jetzt kommt dieser Mensch tatsächlich wieder zurück. Wie kann der das wagen? Er ist weggegangen. Er hat doch kein Recht mehr zurückzukommen. Sein Anteil ist weg. Also hat doch gefälligst auch er weg zu sein. Oder nicht? Aber der Vater wartet auf ihn. Läuft auf ihn zu. Nimmt ihn in die Arme. Beschenkt ihn. Lässt ein großes Fest vorbereiten, weil dieser Lump, sein Bruder hat da mit Sicherheit schlimmere Begriffe gefunden, weil der es wagt, sich jetzt wieder blicken zu lassen. Wie kann denn? Der Vater vergibt, aber das ist doch ungerecht. Das ist nicht in Ordnung. Wie soll das weitergehen? Stellt euch mal vor, der macht das nochmal. Streit und Versöhnung wirken sich auch auf die Beziehung zu Gott aus. Das, was diese Geschichte noch brisanter macht, ist die Tatsache, dass das Verhalten des Vaters zu einer Trennung mit seinem ordentlichen Sohn führt. Der hat schließlich alles immer richtig gemacht. Er ist da gewesen. Er hat gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Den Verlust durch die Auszahlung seines jüngeren Bruders vielleicht schon wieder ganz ausgeglichen. Den Hof wieder auf die alte Größe gebracht. Er hat sich als guter, als anständiger Sohn verhalten. Doch das, was dann passiert, das geht einfach nicht. Das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist ungerecht. Und trennt den anständigen Sohn von seinem Vater. Nicht nur, dass eine Versöhnung ja überhaupt nicht in Frage kommt, weil sie ja absolut ungerecht, unfair, pädagogisch ein Desaster wäre. Nein, es tut unendlich weh zu sehen, dass der Vater diesen heruntergekommenen Bruder immer noch liebt. Scheinbar sogar mehr als mich. Ich, der ich die Liebe verdient habe, ich habe sie nicht bekommen. Aber der, der sich davon gemacht hat, der steht jetzt im Mittelpunkt. Alles sieht nur auf ihn, alle feiern ihn. Wie kann mein Vater nur so ungerecht sein? Das ist doch nicht in Ordnung. Das Fest, das da veranstaltet wird, mit besonders gutem Essen, mit Live-Musik, all das kotzt mich an und zeigt mir nur noch umso deutlicher, wie ungerecht mein Vater ist. Er hätte niemals so ein Fest für mich veranstaltet. Er hat es ja schließlich auch nie getan. Aber jetzt? Versöhnung ist nicht gerecht. Versöhnung verlangt auch keine Gerechtigkeit. Wie in der Geschichte ist sie manchmal gar nicht mehr möglich. Und trotzdem ist sie wichtig. Versöhnung wird aus göttlicher Liebe geboren. Versöhnung ist kein Waffenstillstand mit anschließenden Reparationszahlungen. Sie ist Vergebung. Annahme. Trotz allem, was vorgefallen ist. So ist Gott. So ist seine Liebe zu uns. So sind die Menschen, in denen Gottes Geist wirksam ist und diese Liebe zur Reifung bringt. Soweit zum Grundsätzlichen. Das haben wir ja beim letzten Mal schon sehr deutlich angefangen, aber jetzt auch mal zur Praxis. Wie fängt man Versöhnung eigentlich an? Wer muss da den ersten Schritt machen? Ich würde sagen, der, dem es wichtig ist, der geht auf den anderen zu. Sollte das der Stärkere oder der Schuldige machen? Wenn es stimmt, dass dem, dem es wichtig ist, der auf den anderen zugeht, dann ist derjenige, dem es bewusst wird, dass Versöhnung wichtig ist, auch der, der den ersten Schritt macht. Wer nach dem Willen Gottes leben will, wer es nicht riskieren will, im Glauben behindert zu werden, im schlimmsten Fall sogar seinen Glauben zu verlieren, der macht den ersten Schritt. Ob ich derjenige bin, der das Problem herbeigeführt hat oder der andere, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Von außen betrachtet sind es doch ohnehin immer die anderen, oder? Sind immer die anderen, die den Streit, die Trennung herbeigeführt haben. Und dann kommen die Sachen, die sich langsam hochgeschaukelt haben auf beiden Seiten und wo man irgendwann nicht mehr schweigen kann. oder nicht mehr reden kann. Und erst dann, ganz selten, kommt es auch vor, dass tatsächlich einer schuld ist. Beim Beispiel aus unserer Geschichte lesen wir, dass der weggelaufene Sohn zurückkommt, aber er kommt nicht zurück, um sich zu versöhnen. Absolut nicht. Er will nur überleben. Und er weiß keinen anderen Rat mehr. Das war der demütigendste Weg für ihn, den er überhaupt nur gehen konnte. Aber er fand keinen anderen Platz, wo er seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Er hatte keine andere Chance mehr. Und deswegen blieb nur noch dieser eine Weg übrig. Da, wo er vorher das Sagen hatte, hinzugehen und zu sagen, Vater, bitte mach mich zu irgendeinem von deinen Knechten, von deinen Angestellten, damit ich arbeiten kann und wieder was zu essen kriege. Eine andere Möglichkeit hatte er nicht mehr. Aber wer hat jetzt den ersten Schritt zur Versöhnung gemacht von den beiden? Der Sohn? Nein, der Vater war es. Es war der Vater, der ihm entgegenläuft, der mit offenen Armen auf ihn zuläuft und ihn empfängt, der dafür sorgt, dass er wieder ordentlich aussehen kann, der ihn beschenkt, der ihn wieder auf die Beine stellt, der sogar ein riesiges Fest veranstaltet. Das ist der Weg zur Versöhnung. Nicht das zu sagen, es tut mir leid, was ich gemacht habe, sondern die offenen Arme, die sagen, komm. Komm, der Weg ist offen. Ich will wieder mit dir zusammen sein. Wenn in mir der Wunsch wächst, dass die Beziehung wiederhergestellt werden soll, dann hat der Heilige Geist mit der Liebe bereits eine ganze Menge in meinem Leben getan. Er hat die ersten Schritte bereits getan, damit ich überhaupt einmal erkenne als Mensch, in welcher Lage ich mich befinde. Die meisten erkennen nicht einmal, dass sie getrennt sind, geschweige denn, dass sie es nötig haben, wieder zurückzukommen. Und dann auch noch den Mut zu finden, das zu tun. Ich kann also gar nicht zuerst handeln, weil Gott das schon längst getan hat. Wenn ich dann der Nächste bin, dem der Wunsch gewachsen ist, dann habe ich auch die Möglichkeit, auf den anderen zuzugehen und anzufangen, wieder mit einem Gespräch. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wer schuld ist. Und wenn ich das erst klären will, kann ich es in der Regel sein lassen. Wenn ich erst klären will, wer sich daneben benommen hat, wird Versöhnung nicht gelingen. Es geht nur darum, ob Gottes Geist zu mir redet, ob seine Liebe in mir wirklich zum Ausdruck kommt, denn nur dann kann ich mich wirklich versöhnen. Sonst funktioniert es nicht. In manchen Situationen ist es ganz hilfreich, jemand mit ins Boot zu holen, der versucht zu vermitteln. Wir nennen das heute einen Mediator. Dabei ist es ganz sinnvoll, dass dieser Mediator wirklich weiß, was er tut. Nicht jeder, der ein Amt in einer Gemeinde hat, ist in der Lage, ein Mediator zu sein. Manchmal ist es sogar gut, sich jemanden zu holen, der einen gar nicht kennt, damit er unvoreingenommen auch wirklich klären kann, was ist eigentlich passiert. Wenn die Situation wirklich schwierig ist, hilft es, jemand Neutrales mal auf die Situation blicken zu lassen und zu helfen, beiden auch mal zu sagen, was eigentlich passiert ist. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wenn es nicht so schwerwiegend ist, kann man das sicher auch alleine schaffen oder mit einem Schiedsrichter, den beide akzeptieren können, der einem einfach nur hilft, sachlich zu bleiben, nicht beleidigend zu werden oder sonst etwas. Manchmal braucht man aber auch, und auch da haben wir Beispiele in der Bibel von jemand, der von außen kommt und einem die Augen erstmal öffnet. So wie der Prophet Nathan irgendwann zu David kommt, ihm eine Geschichte erzählt, wo jemand reich war, aber jemand anderem ein kleines Schaf, der nur ein einziges Schaf hatte, was er in seiner Wohnung großgezogen hat, ihm dieses Schaf nimmt, weil er Gäste hat und dem was zu essen anbieten will. Und Davids Urteil ist klar, der muss sterben. Überhaupt keine Frage, was anderes kommt da überhaupt nicht hin. Und dann sagt der Nathan ihm, du bist dieser Mann. Du hast gerade dein Todesurteil ausgesprochen. Es war nicht sein Todesurteil, nur das seines Sohnes. Aber immerhin. David konnte dadurch erkennen, was er getan hat. Er hat es vorher nicht mehr gesehen. Auch wir kommen in diese Situation, wenn mehrere Sachen so kommen, die nicht vergeben sind, wenn Sachen da sind, wo Versöhnung nicht stattgefunden hat, sehen wir irgendwann gar nicht mehr, was wir tun. Aber wir wollen ja in die andere Richtung gehen. Und das ist die Frage, wo beginnt aus Vergebung dann wirklich Versöhnung zu werden? Wenn einmal die Problematik auf dem Tisch liegt, ist das ja noch lange keine Garantie, dass es zur Versöhnung kommt. Selbst dann nicht, wenn beide Seiten Vergebung ausgesprochen haben oder sich gegenseitig um Vergebung gebeten haben, was normalerweise zusammengehört. Das ist zwar die Voraussetzung dafür, dass überhaupt etwas geschehen kann, aber das ist noch lange nicht alles. Vergeben kann ich theoretisch alleine, aber zur Versöhnung müssen beide bereit und gewillt sein. Auch da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Situationen. Wenn es nicht so gravierend ist, zum Beispiel, wenn man sich innerhalb einer Ehe auseinandergelebt hat, dann geht es nur darum, wieder neue gemeinsame Wege miteinander zu finden, die wieder verbinden. Wenn zwei Menschen sich aber erst einmal getrennt haben, sich gegenseitig aus dem Weg gehen womöglich, dann sieht das schon ganz anders aus. Da findet sich nicht mehr so einfach ein Weg zurück. Da geht es auch selten nur noch ohne Hilfe weiter. Wenn aber zumindest einer den Wunsch hat, sich wieder zu versöhnen, dann ist der erste Schritt, das dem anderen mitzuteilen. Und zwar nicht so, ich will, dass alles wieder gut ist. Oder so etwas, denn das funktioniert nicht. Ich kann zum Beispiel sagen, mich belastet diese Situation. Ich habe den Eindruck, dass unsere Beziehung nicht in Ordnung ist und ich würde mich freuen, wenn wir einen Weg finden, das wieder zu ändern. Dann ist der andere dran, indem er den Weg in Richtung Versöhnung ablehnt oder ihm zustimmt. Hat Gottes Liebe mein Herz schon so weit verändern dürfen, dass mir die Versöhnung wichtiger ist, als in irgendeiner Weise Recht zu bekommen? Recht bekommen, wenn es um Versöhnung geht, ist oft ein Hindernis. Ich nochmal das Beispiel meiner Schwiegermutter nehme, nur mal so eine Situation. Als sie vor knapp 30 Jahren ihr Testament festgelegt hat, hat sie festgelegt, dass Heikes Bruder das Haus bekommt und Heike die Töpfe. Ich habe oft gedacht, den Notar, der das aufgenommen hat, ohne dass er das ein bisschen näher ausgeführt hat, wie das mit den finanziellen Ausgleichen und diesen ganzen Sachen läuft, den müsste man heute noch die Zulassung entziehen, aber der ist schon im Rente. Aber trotzdem, wie kann man sowas nur machen? Wie kann man sowas nur machen? Und es seinen Kindern dann auch noch mitteilen. Beide wussten das. Das war nur ein von vielen, vielen Beispielen. Gerechtigkeit existiert da nicht. Es war schon immer so. Versöhnung, wenn andere mit in die Problematik hineingespielt haben, ist nicht einfacher, als wenn einer oder beide alleine schuld sind. Der Weg bleibt aber immer der gleiche. Wenn beide bereit sind zu versuchen, wieder zu einer Versöhnung zu kommen, gibt es zwei Wege. Der einfache Weg gelingt leider nicht immer. Der geht wie in unserer Geschichte, wo der Vater vergibt und sich mit seinem Sohn versöhnt, absolut ohne irgendeine Gegenleistung. Nur der Weg zurück ist die Voraussetzung. Wenn man sich so versöhnen kann, geht es am schnellsten. Und da ist die Freude einfach am größten, wenn man aufeinander zugehen kann und sagen kann, es ist völlig egal, was gewesen ist. Lasst uns wieder einen gemeinsamen Weg finden. Und wenn dann im Nachhinein nochmal irgendwelche Sachen auffallen, dann kann man immer nochmal drüber reden. Aber wenn das Ganze schon mal wieder geklärt ist, wenn die Basis wieder da ist, ist das andere nicht mehr das Problem. Aber da, wo man Bedingungen aushandeln muss, was einer Versöhnung im Wege steht, da wird es sehr, sehr viel schwerer. Und manchmal ist selbst das tatsächlich nötig. Nur ein Recht darauf haben wir nicht. Und als ich die Sachen zusammengeschrieben habe, fiel mir dieser weise Satz, den ich schon oft zitiert habe, von einem amerikanischen Kollegen wieder ein, der letztes Jahr nochmal kurz hier bei mir gewesen ist auch. der hat mir damals, als ich in Kenia war, gesagt, was willst du eigentlich? Recht haben oder glücklich sein? Was willst du eigentlich? Recht haben oder glücklich sein? Dieser Satz ist viel, viel weitergehend, als wir uns das vorstellen können. Also wenn ich bedenke, wie oft der mir mittlerweile durch den Kopf gegangen ist in den verschiedensten Situationen, das ist schon erstaunlich. Will ich im Frieden, in Gottes Frieden, in seinem Heil glücklich leben? In der Freude, die nur er schenken kann, oder will ich Recht haben? Unversöhnt zu leben ist eine Belastung, die uns einen Teil unserer Lebenskraft raubt. Und das finde ich persönlich noch schlimmer, denn jede unversöhnte Beziehung behindert weitere Versöhnungen. Wir sehen irgendwann einmal gar nicht mehr, was wir tun und warum. Verletzen andere Menschen, weil das ja unserem Wesen entspricht. Wir werden nicht mehr von der Liebe Gottes, sondern von der alten, menschlichen Art entsprechend bestimmt. Die Folgen davon können sehr, sehr dramatisch sein. Aber zum Schluss noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Versöhnung gelingt nicht immer gleich oder sofort. Bei Jakob und Esau blieb Misstrauen zurück und Angst. Ralf hat vorhin diese Geschichte gelesen, wo sich nach der langen Zeit, die Jakobs unterwegs gewesen war, wieder zurückgemacht hat. Auf den Weg zurück in seine Heimat, auf den Weg zurück zu seinem Bruder. Er, der seinen Bruder betrogen hatte um den Segen, er, der dann weggelaufen ist, weil er sonst umgebracht worden wäre, hat bei der Verwandtschaft, die weit entfernt lebte, es wieder zu Wohlstand gebracht. Eine große Familie. Durch die Hilfe Gottes, denn der Segen Gottes lag ja nun mal auf ihn, den er bekommen hatte von seinem Vater, sich eine riesengroße Herde wieder seiner Tier wieder aufgebaut. Er hatte es wirklich zu etwas gebracht. Aber er war ja Segensträger, sollte zu einem Stammvater des Volkes werden. Gott hatte ihm dabei geholfen. Und er musste kurz vorher, noch am Tag, bevor er seinem Bruder begegnet, beziehungsweise in der Nacht bis zum Morgengrauen, mit Gott selbst am Jabbok diesen Kampf bestehen, der zwar einen bleibenden körperlichen Schaden bei ihm hinterlassen hat, der ihm aber etwas anderes vermittelt hat, nämlich dieses Wissen, dass Gott zu ihm steht. Ein Teil seines Reichtums nutzt er jetzt, um seinen Bruder gnädig zu stimmen. Er hat ihm unheimlich viele Tiere und alles Mögliche geschenkt und das vorausgeschickt, nur damit der ja auch vielleicht doch nicht gleich zuschlägt. Und wenn man dann das liest, so am Anfang, was Ralf da vorgelesen hat, diesen Abschnitt, dass der Esau mit 400 Menschen, mit 400 Soldaten dem Jakob entgegenzieht, man sich versucht vorzustellen, was geht jetzt in dem armen Kerl vor? Zu wissen, ich habe Mist gebaut. Ich habe meinen Bruder betrogen. Betrogen um das Erbe, betrogen um den Segen meines Vaters, betrogen um den Segen Gottes. Und jetzt geht er zurück. Das alleine ist schon mutig, dass er es überhaupt in Erwägung zieht, wieder zurückzugehen. Und nicht zu sagen, da mache ich lieber einen weiten Bogen drum. Nein, er geht zurück. Und dann macht er das ganz vorsichtig. Er stellt erst seine Mägde, beziehungsweise die Nebenfrauen, die er hat, mit deren Kindern vorne hin. Dann kommt seine zweite Frau, eigentlich zeitlich die erste, und dann seine Lieblingsfrau jeweils mit Kindern, beziehungsweise Kind. Nur um irgendwie seinen Bruder dazu zu bringen, dass er doch nicht gleich zuschlägt. Und wenn, dann sollen es lieber erstmal die anderen treffen. Ihr merkt, die ganze Geschichte ist ganz heikel, ganz kritisch, ganz schwierig. Aber es ist nur einer in der Lage, diese Sache hinzukriegen. Nur einer ist in der Lage, aus dieser Spannung wieder Frieden zu schaffen. Und das ist Esau, nicht Jakob. Und Esau nimmt seinen Bruder in die Arme und sagt, schön, dass du wieder da bist. Was soll das Ganze? Was sollen die ganzen Herden und alles? Die brauche ich nicht. Ich habe selbst zur Reichtum gebracht, aber Jakob sagt, nein, die musst du behalten. Diese Angst, dass es doch nicht so ganz ernst gemeint ist, die ist noch nicht weg. Diese Unsicherheit, was wird daraus werden? Und deswegen bleiben die beiden Brüder auch nicht zusammen. Aber sie haben diesen Weg zur Versöhnung getan. Eine wichtige Geschichte. Bei der anderen Geschichte, die ich heute vorgelesen habe, von die Jesus erzählt, von den beiden Söhnen und ihrem Vater, da ist es so, dass der zu Hause gebliebene Bruder durch seine Verachtung eine echte Versöhnung verhindert. Dieser ältere Bruder aus der Geschichte Jesu ist nicht bereit, sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Selbst im Verhältnis zu seinem Vater kommt es zu heftigen Spannungen. So ist das, wenn man nicht versöhnungsbereit ist. Auch mit unserem Verhältnis zu unserem Vater im Himmel. Er verachtet seinen Bruder, beschimpft ihn, ist von Neid zerfressen. Übrigens, viele Probleme mit Versöhnungen liegen in der Familie. Mal durch schlechte Erziehung, mal durch Neid oder Eifersucht, mal auch durch konkrete Schuld. Aber da, wo man sich am nächsten ist, ist die Versöhnung manchmal wirklich am schwersten und dauert manchmal sehr lange. Es kommt sogar vor, dass man viele Anläufe machen muss, bis man die Hürden überwinden kann und wirklich zum Frieden zurückkommt. Wie ist das bei uns? Was steht da im Vordergrund? Du hast mein Herz gebrochen, du hast mein Vertrauen missbraucht, du hast mich damals bestohlen, du hast. Viele Wege führen zur Trennung. Die meisten von euch haben das erlebt. Manche sogar alleine dadurch, dass sie zum Glauben gekommen sind. Ihr wisst aber auch, was es bedeutet, wenn man den ersten Schritt wieder macht. Zu vergeben, was passiert ist. Dann vielleicht auch um Vergebung zu bitten. Zu versuchen, die Verbindung, die Beziehung wieder heil werden zu lassen. Gottes Liebe und Frieden wieder hineinzulassen. Wie gesagt, nicht jeder Versuch gelingt beim ersten Mal. Wenn beide offen sind, dann auf Dauer allerdings immer. So wie schon Vergebung manchmal eine lange Zeit braucht, bis sie vom Kopf, von der Entscheidung bis ins Herz fällt, ist es auch bei dem Weg mit der Versöhnung. Je länger kein Friede da war, umso schwieriger, oft auch langwieriger ist der Weg zurück. Aber glaubt mir, auch wenn ich es nicht immer versucht habe, jede Versöhnung lohnt sich. Sie entlastet. Sie schafft neue Kraft, neuen Mut, neue Hoffnung und Freude. Sie ist aber auch wichtig, wenn wir auf unserem Weg mit unserem Herrn weiterkommen wollen. Wer erleben will, dass Gott ihn gebraucht, einen Menschen, der von ihm getrennt war, zur Versöhnung mit Gott zu führen, zur Wiedergeburt, der kann natürlich nicht im eigenen Leben Versöhnung verweigern. Wie soll das passen? Was ist da mit der Glaubwürdigkeit? Schon die Logik macht uns das klar. Ein für mich ganz, ganz wichtiges Schlusswort zum Thema Vergebung und Versöhnung. Man sollte nicht vergeben oder sich versöhnen aus Angst vor den negativen Folgen. Denn das wird die ganze Geschichte immer noch viel schlimmer machen. Der eigentliche Grund für Versöhnung ist, weil Gott uns liebt. Weil er seine Liebe in unser Herz hineingelegt hat und sie in unserem Herzen so wachsen lassen will, dass sie unser ganzes Leben prägt. Denkt doch nur mal darüber nach. Gott hat uns in Christus mit sich selbst versöhnt. Das haben wir bei der letzten Predigt gehört. Er rechnet uns unsere Verfehlungen, all das, was wir getan haben, nicht mehr zu, sondern er hat uns gerecht gesprochen. Er hat uns mit sich versöhnt zu einer Zeit, als er überhaupt nichts davon hatte. Es für ihn keinen Vorteil war. Außer, dass Liebe immer danach drängt, Liebe zu geben, Liebe zu teilen und in diese Richtung zu gehen. Diese Liebe hat er durch seinen Geist in unser Leben eingepflanzt. Gott selbst lebt in uns und dadurch auch seine Liebe. Sie ist da und sie wird erwachsen, wenn wir ihr nur den Platz lassen und nicht verhindern, dass sie sich ausbreiten kann. Denn er will dieses Wachstum schenken. Jesus sagt, da wo ihr in mir bleibt und ich in euch, werdet ihr viel Frucht bringen. Das ist einfach so. Das ist eine Tatsache, kein Wunsch. Gott möchte seine Liebe in unserem Leben so zum Ausdruck bringen, dass niemand sie mehr übersehen kann. Es ist manchmal interessant. Ich habe gestern ja dieses Versöhnungskonzert besucht in Simmern, was von unserer Argus-Gruppe aus geplant war. Und ich habe dort eine Frau kennengelernt, diese Njeri Weth, die ich bis dahin nicht konnte, nichts von ihr wusste, überhaupt nichts. Die so viel Versöhntheit, so viel Liebe ausstrahlt. Das ist echt faszinierend, so jemand kennenzulernen. Ich habe hinterher ein wenig mit ihr sprechen können und merke einfach, wie gut das tut, mit Menschen zusammen zu sein, die versöhnt sind und leben und versuchen, diese Liebe, die in ihnen drin ist, weiterzugeben. In dem Fall mit wunderschönen Liedern, aber das geht auch auf anderen Wegen. Da, wo Gott in uns groß wird, wirkt sich das immer aus, auch auf die Menschen, die uns umgeben. Das ist doch letztlich unser Wunsch. So baut Gott sein Reich. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich kann es nicht fassen, nicht verstehen, nicht nachvollziehen, dass du uns Versöhnung angeboten hast. Dass du uns in Christus mit dir versöhnt hast, und wir diese Versöhnung nur annehmen müssen. Ich kann das nicht verstehen. Und doch ist es da. Doch ist es wahr. Doch ist es das, was du getan hast. Und ich bitte dich darum, dass diese Situation, dieses Neue, was du in unser Leben dadurch hineingelegt hast, auch in unserem Leben dadurch zum Ausdruck kommt, dass es sich auswirkt auf die Beziehung zu den Menschen, mit denen wir heute zu tun haben. Mit denen, die uns mit Kleinigkeiten auf die Palme bringen und denen, die uns so wehtun, dass wir sie überhaupt nicht ertragen können. Ich bitte dich darum, dass du es schenkst, dass Versöhnung wirklich das ist, was unser Leben auf Dauer prägt. Und ich bitte dich darum, dass du uns zeigst, wie du diesen Weg mit uns gehen willst, ganz konkret, in jeder ganz konkreten Situation. Und ich danke dir dafür, dass du uns begleitest auf diesem Weg. Uns deine Weisheit, deine Wahrheit, deine Offenbarung und deine Liebe immer wieder dazu schenkst. Danke dafür, dass wir diesen Weg mit dir gehen können und wissen, dass da, wo wir dir vertrauen, da, wo wir deine Wege auch wirklich mitgehen, wo wir uns unserer Schuld bewusst sind und sie auch vergeben lassen, da prägst du unser Leben, da wirst du sichtbar, auch sichtbar nach außen, erkennbar, was es bedeutet, wenn du im Leben eines Menschen wirklich das tragende Element bist. Mach uns zu solchen Menschen, die dein Licht wirklich leuchten lassen in diese Zeit hinein. Lass uns nicht auf das Ende sehen, wie das an diesem Ewigkeitssonntag manchmal passiert, sondern lass uns darauf sehen, dass du aus dem Ende die Ewigkeit gemacht hast. Einen neuen Anfang. Etwas, was viel größer ist als alles, was wir hier erreichen könnten. Danke dafür, dass du mit uns gehst und wir uns auf dich verlassen können.